Das Coronavirus steht oder stellt aktuell unser ganzes Leben ja auf den Prüfstand, sei es die Ökonomien, Arbeitsformen und Arbeitsteilung, Gesundheitssysteme, soziale Beziehungen, den Zusammenhang zwischen dem Privaten und dem Politischen. Diese Krise legt auch aber die herrschenden geschlechterspezifischen Ungleichheiten und patriarchale Strukturen nun unter, man könnte sagen, so ein Brennglas oder Vergrößerungsglas. In welchen Bereichen zeigt sich das Ihrer Meinung nach gerade? Also wo sehen Sie da vielleicht auch so Hauptprobleme, wo das jetzt nochmal deutlicher wird?
Also ich glaube, was sehr deutlich wird, ich finde Ihr Bild mit dem Brennglas ganz schön, zeigt einmal mehr, dass wir die Krise eigentlich schon vorher hatten. Vor der Corona-Krise gab es schon die Care-Krise, die sich seit vielen Jahren zuspitzt und die den Zusammenhang deutlich macht von den Problematiken, die wir in dem gesamten Care-Bereich haben, sowohl bezahlt als auch unbezahlt, in der Pflege, in der Erziehung, in der Betreuung, in der Versorgung von Menschen, weil wir zunehmend unter einer neoliberalen Ägide die Idee haben, alle sollen möglichst vollzeitig erwerbstätig sein und aber die Strukturen nicht bereitstellen, die dann notwendig sind, um Menschen zu entlasten oder auch Möglichkeiten zu geben, dass Menschen auch privat Care-Arbeit machen können, ohne dadurch in Not zu geraten. Also da ist der Arbeitsmarkt nicht gut dafür ausgerichtet und wir haben die Care-Berufe, also alles, was im Bereich Pflege, Erziehung, Betreuung, Versorgung passiert, extrem schlecht bewertet und im Grunde die Tätigkeiten banalisiert und nicht in ihrer Bedeutung und auch Komplexität entsprechend tarifiert. Und das zeigt sich jetzt alles und wird offengelegt, das, was schon vor der Krise an krisenhaften Phänomenen da war.
Was wir da auch beobachten in dieser Zeit unter den Corona-Maßnahmen, dass es insbesondere alleinerziehende Frauen, Mütter, Familien und andere Lebensmodelle mit Kindern sind, die in der jetzigen Situation auch besonderen Belastungen ausgesetzt sind. So zum Beispiel sind die meisten Alleinerziehenden dann in sozialen oder systemrelevanten Berufen auch Mütter. Wie sehen deren Perspektiven da aktuell auf die Krise aus? Was zeigt sich da?
Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass in der Politik häufig von Normalannahmen ausgegangen wird, zum Beispiel von einem Normalmodell einer heterosexuellen Familie mit zwei Erwachsenen und wenigen Kindern. Und das trifft dann eben auf viele nicht zu, die alleinerziehend leben, die nicht verheiratet an verschiedenen Orten leben. Die können in der Corona-Krise, wenn Kindertagesbetreuungseinrichtungen, Schulen geschlossen sind, eben nicht aufteilen, wer jetzt für Kinder zuständig ist. Und zudem sind es eben überwiegend Frauen, die in Care-Berufen arbeiten. Also haben wir hier eine doppelte Problematik, die jetzt zusammenfällt.
Und in der letzten Woche wurde da ja auch Kritik, und zwar an Empfehlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina laut, die vielleicht da auch nochmal das stützt, was Sie hier ansprechen. Denn da wurde ja von Seiten der Leopoldina empfohlen, Schulen nun schrittweise wieder zu öffnen, aber die Kitas geschlossen zu halten. So entschied dann auch die Bundesregierung. Und 44 Wissenschaftlerinnen wehren sich dagegen. Als Reaktion auf die Stellungnahme der Leopoldina forderten die, nämlich man solle eine differenzierte Lösung für die Bildung und Betreuung umsetzen. Denn so die Kritik, dass bei der Leopoldina-Empfehlung die eben Situation von Frauen und Müttern zu wenig mitgedacht wurde. Wie bewerten Sie denn jetzt die Entscheidung der Leopoldina und was zeigt sich da dadurch?
Ja, was sich zeigt, ist eine Alltagsvergessenheit, eine Care-Vergessenheit, die insbesondere ältere Männer an den Tag legen. Die waren jetzt aber in diesem Gremium ganz überwiegend vertreten. Es entspricht nicht ihrer Lebens- und Alltagsrealität. Und zudem scheint dieser Care-Bereich auch immer der nicht produktive zu sein, der tendenziell eher Kosten verursacht. Und bei der Frage, wie jetzt auch die Ökonomie wieder angekurbelt werden kann und da Entlastungen stattfinden können, wird dieser Bereich daher erstmal nicht mitgedacht oder an diesen Bereich wird nicht gedacht, an die Alltagssituation, insbesondere von Alleinerziehenden, wird nicht gedacht, weil es nicht der Lebensrealität der meisten älteren Herren in diesen Gremien eben entspricht. Und sie haben vergessen, ihre eigenen Expertinnen der Leopoldina damit einzubeziehen, die das, diese Perspektive da gut hätten einbringen können. Jutta Almdinger ist da jemand, die da sträflich übersehen wurde. Und das wird uns auf die Füße fallen, weil kernig was ist, was irgendwie und naturmäßig passiert, sondern das braucht auch eine gute Struktur. Und ich glaube, es ist wichtig, im Moment genau zu gucken und zu sagen, wo gibt es Lockerung, was können wir uns erlauben, um nicht wieder neue Gefahren für alle, insbesondere für Hochrisiko betroffene Menschen zu riskieren. Und da ist es natürlich eine Abwägung, welche Bereiche werden geöffnet und welche bleiben noch zu. Dann aber eher an Baumärkte und Shoppingmalls zu denken und verkaufsoffene Sonntage, aber eben nicht an Kindertagesbetreuung. Das ist, glaube ich, was nochmal zeigt, wo hier Prioritäten sind und was aber nicht dem Gemeinwohl dienen wird.
Nun haben sich da 44 Wissenschaftlerinnen in einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt und die Empfehlung der Leopoldina kritisiert und gefordert, man solle da eine differenziertere Lösung für Bildung und Betreuung umsetzen als die Empfehlungen, die da herausgegeben wurden. Inwiefern ist das da auch noch ein breiteres Thema? Also wie nehmen Sie das wahr, wie auch sozusagen gendersensibel gerade einerseits Berichterstattung und so eine Diskussion über Empfehlungen sind und ob es da dann auch vielleicht Vorschläge dafür gibt, wie ja gendersensibel und Bedenken der Situation von Frauen, die sehr viel mehr Care-Arbeit dann leisten, zu Hause zum Beispiel, wie da so ein weiterer Weg aussehen könnte.
Ja, es ist einfach bitter, dass wirklich auch 20 Jahre, nachdem das Prinzip Gender Mainstreaming verabschiedet ist für Politik, es tatsächlich nicht stattfindet, dass Belange, die in besonderer Weise Frauen betreffen oder auch care-orientierte Menschen, dass die immer hinterherkommen und nicht von vornherein mitbedacht werden. Und ich glaube, alle waren jetzt doch überrascht über diese doch große Protestwelle, Hashtag Corona-Eltern, die Stellungnahme andere. Da wurde natürlich jetzt auch schon ein Stück weit reagiert, aber ich finde noch nicht weitgehend genug. Bevor die Autohäuser aufmachen, wäre es doch wichtig, dass Kitas auch in kleinen Gruppen möglicherweise abwechselnd, vormittags, nachmittags, da könnte man durchaus kreative Möglichkeiten noch finden. Auch die Frage, wie können Spielplätze benutzt werden? Vielleicht kann da auch sich jemand hinstellen und sagen, jetzt spielen erst die paar Kinder und dann kommen die nächsten dran, damit sich das hier nicht so pulkt. Also man passt in Supermärkten auf, dass es keine Zusammenballung von Menschen gibt. Das könnte man natürlich an öffentlichen Spielplätzen auch machen, sodass Menschen, die keinen Balkon haben, die keinen Garten haben, eben auch die Möglichkeit haben, im Freien ihre Spielmöglichkeiten wahrzunehmen.
Blicken wir nun vielleicht auch noch auf Geschlechterverhältnisse im Lohnarbeitsverhältnis. Laut der Bundesagentur für Arbeit arbeiten in den Berufszweigen, die in einer Krise wichtig sind, ja vermehrt Frauen. Das betrifft den Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, die Krankenhäuser, Kindergärten oder auch Vorschulen. Daneben fördert die Corona-Krise jetzt Ungleichheiten zutage, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Frauen aus unterschiedlichen Klassen. Wie stellt sich das aktuell dar und wie ist das jetzt in der Diskussion auch Ihrer Meinung nach förderlich aufgegriffen, wenn zum Beispiel von so einer Belastungspauschale für Krankenhauspersonal diskutiert wird?
Sie haben ganz recht, das ist einerseits ein Geschlechterthema, aber es ist auch eine Frage unterschiedlicher Schichten, Menschen unterschiedlicher Ressourcen. Und da kommt es aber sozusagen zusammen, dass Frauen unterer sozialer Einkommen und Bildungsschichten in Berufen arbeiten, die vergleichbar Männer derselben Schicht nochmal deutlich weniger bezahlt bekommen. Also der Gender Pay Gap, der zieht sich sozusagen durch alle Schichten durch und das hat was damit zu tun, dass diese Tätigkeitsfelder sowohl im Einzelhandel als auch in den Care-Berufen, in der Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, aber auch Erzieherinnenbereich deutlich schlechter tarifiert ist. Wenn Sie Berufe nehmen aus dem Fertigungsbereich, aus dem industriellen Fertigungsbereich, dann ist da jede einzelne winzige kleine Tätigkeit, jede einzelne Belastungssituation notiert und dann fließt in die Tarifierung ein, während dies eben im Pflegebereich überhaupt nicht der Fall ist, auch im Erziehungsbereich nicht. Da sind Verantwortung für Menschen, Belastungssituationen und kommunikative Fähigkeiten und Kompetenzen werden da überhaupt nicht adäquat abgebildet im Tarifierungssystem. Und dann nützt es uns gar nichts zu sagen, jetzt gibt es mal eine schöne monetäre Zusatzbezahlung für einen Kriseneinsatz und ansonsten lassen wir das, wie es ist. Also hier muss tatsächlich erstens die Tarifierung wirklich auf den Prüfstand in diesen Care-Berufen und es muss die Personalbemessung, also die Fachkraftquote, sich auch nochmal genau angeguckt werden. Die ist im europäischen Bereich, sowohl was Pflege anbelangt, auch als was Erziehungsbereich anbelangt, so dermaßen schlecht und dermaßen am Ende, wenn man sich das im europäischen Vergleich anschaut, dass es eine Schande ist und dass es kein Wunder ist, dass die Menschen, die sich im Bereich der Pflege ausbilden lassen, diesen Bereich flüchten. Nicht, weil sie die Arbeit nicht gern machen würden, aber weil sie die Arbeit zu diesen Bedingungen nicht gerne machen und auch nicht verantworten möchten. Und da muss dringend was geändert werden. Da reicht eine Einmalzahlung, ob steuerfrei oder nicht, tatsächlich nicht aus.
Sie haben ja gerade mit Claudia Steckelberg auch eine neue Publikation herausgegeben unter dem Titel Wandel der Arbeitsgesellschaft, Sozialarbeit in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und Prekarisierung. Und Sie schreiben da, der Wandel der Arbeitsgesellschaft betrifft soziale Arbeit in doppelter Hinsicht, denn Auswirkungen auf Biografien, Lebenslagen und Teilhabechancen der Adressatinnen und Adressaten verschärfen Ausgrenzung und soziale Ungleichheit. Ebenso verändern sich ja derzeit Arbeitsbedingungen. Wo zeigt sich das Ihrer Meinung nach anschaulich und wie verschärft sich das in dieser aktuellen Situation?
Was wir sehen im Bereich der sozialen Arbeit ist dasselbe, was wir im Gesundheitsbereich auch schon seit vielen Jahren sehen, nämlich eine verschärfte Ökonomisierung, die stattfindet, eine Privatisierung von Anbietern, die Geld verdienen wollen mit sozialen Dienstleistungen. Und sobald sozusagen der Finanzmarktkapitalismus hier greift, beginnt eine andere Logik und beginnen Sparmaßnahmen im Bereich des Personals. Und da verschlechtern sich sofort die Arbeitsbedingungen und werden prekarisiert, werden flexibilisiert und eben nicht nach dem Bedarf der jeweiligen Klienten und Klientinnen geschaut. Beispielsweise die Zunahme an Jugendschutzmaßnahmen, die wir in den letzten Jahren hatten, werden versucht auszugleichen, indem man dann versucht, die Kosten zu senken. Und der Benefit, den eine Gesellschaft hat, durch eine Stabilisierung und kohäsive Maßnahmen, wird dann natürlich nicht in Anschlag gerechnet, sondern nur kurzfristige Einsparungen. Und das trifft dann aber auch auf eine private Situation, die sich dann auch wieder prekarisiert, wenn ich die Rahmenbedingungen für ein gutes Familienleben, ein gutes Zusammenleben an der Stelle eben auch nicht mehr vorfinde und die Betreuungsmöglichkeiten dann auch nochmal eingeschränkt sind.
Und wenn wir jetzt vielleicht einen Ausblick wagen wollen, welche Relevanz haben nun die Ideen zu einem anderen Umgang mit Sorgearbeit, der ja auch schon, ich würde jetzt nicht sagen breit diskutiert wird, aber diskutiert wird. Welche Relevanz hat das in Zeiten des Coronavirus aktuell? Also wie kann Ihrer Meinung nach aus den Erfahrungen, die gerade auch gemacht werden, auch im Hinblick eben auf Sorge- und Care-Arbeit und das, was in so einer Krise sich dann nochmal als Problem verschärft, wie kann daraus gelernt werden?
Also als wir vor 15 Jahren angefangen haben, über das Thema Care-Krise zu publizieren, wusste kaum jemand, was Care überhaupt ist, anders als im angelsächsischen Raum, noch warum das krisenhaft sein soll. Und es wurden immer nur einzelne Phänomene vielleicht gesehen. Und da hat sich deutlich was verändert, sich auch schon vor der Corona-Krise deutlich was verändert. Stichwort die Aktivitäten von Care Revolution, Equal Care Day. Also da haben sich schon viele auf den Weg gemacht. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass eine breite Öffentlichkeit sieht, dass da schon vieles im Argen lag, jetzt noch mehr liegt und dass da auch was verändert werden muss. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, diesen Elan und dieses Bewusstsein auch zu retten, dann in die Zeiten, wenn die Corona-Krise möglicherweise wieder sich abschwächt, dass wir dann sagen, so jetzt müssen wir wirklich diesen Care-Bereich und eben nicht nur Pflege, sondern Erziehung, soziale Arbeit wirklich nochmal auf den Prüfstand stellen. Wie wird hier gearbeitet, mit welchen Qualifikationen und was wäre hier eine angemessene Tarifierung, sodass dieser Bereich auch attraktiv bleibt und Menschen da gerne arbeiten, dass wir nicht darauf angewiesen sind, zu schauen, wer hier noch tätig sein kann und wir so ein Care-Drain haben von der global und anderen Ländern mögliche Care-Arbeitskräfte dann auch noch, damit sie möglichst billig hier arbeiten können, eingesetzt werden.